Herzlich willkommen zur sechsten Vorlesung des Kurses Internationaler Handel 2. Heute geht es um Handelsgewinne und wie man diese berechnen kann. In der letzten Woche haben wir gesehen, dass inter- und intranationale Grenzen weiterhin einen handelsreduzierenden Effekt haben. Das ist der sogenannte Grenzeffekt oder das Grenzpuzzle gewesen. Und wir haben gesehen, dass die absolute Distanzelastizität, wenn überhaupt, nur kaum gesunken ist und das nur relativ zu internem Handel. Das ist das sogenannte Distanzpuzzle. Wir sind auch kurz auf mögliche Erklärungen eingegangen, zum Beispiel auf weiterhin bestehende Informationsasymmetrien, lokale Präferenzen und Netzwerkstrukturen. In dieser Woche beschäftigen wir uns mit der Frage, was denn überhaupt die Wohlfahrtsgewinne durch Handel sind, also was bedeutet das für den Konsumenten in einem Land, dass dieses Land handelt mit anderen Ländern? Und wir leiten dafür eine sehr einfache Formel her aus dem sogenannten Armington-Modell, was Sie schon kennen, was eben diese Handelsgewinne beschreibt. Also, los geht's. Wir arbeiten jetzt wieder im Armington-Modell, das heißt, wir treffen wieder die gleichen Annahmen wie in den vergangenen Wochen, und zwar zum ersten die Annahme einer nationalen Produktdifferenzierung, das ist die sogenannte Armington-Annahme. Dann nehmen wir diesmal an, dass wir lineare Produktionstechnologien haben und wir beschränken uns zunächst auf zwei Länder, I und J, und da, um es zu vereinfachen, gehen wir einfach aus vom Inland und vom Rest der Welt. Wir haben wieder die bekannte CES-Nutzenfunktion, die jetzt sehr einfach ist, weil es ja nur diese beiden Produkte gibt, die leicht unterschiedlich sind, weshalb sie beide nachgefragt werden. Und zwar einmal das Produkt aus dem Ausland, also CIJ, und das Produkt aus dem Inland, also CJJ. Und dazu haben wir wieder diese länderspezifischen Nachfrageparameter, Alpha I und Alpha J. Und wie bisher nehmen wir ein Sigma, eine Preiselastizität von größer 1 an. Wir maximieren diese Nutzenfunktion wieder unter der Nebenbedingung der Budgetrestriktion, also das heißt, dass die Einnahmen verteilt werden auf die Ausgaben auf die beiden Güter. Und das führt zur Lagrange-Funktion, die ganz ähnlich aussieht wie bisher. Wir machen hier eine weitere Annahme, nämlich die Annahme, die ich vorhin schon oder gerade eben schon erwähnte, mit der linearen Produktionstechnologie, und zwar, dass der Preis bestimmt wird durch den Lohn im produzierenden Land, was hier mit klein w bezeichnet ist. Also WI ist der Preis für ein Gut aus Land I in Land J. Für den Moment abstrahieren wir auch noch von Transportkosten, die kommen erst später dazu. Also wir haben ja eine sehr stilisierte Modellwelt momentan. Das führt zu den bekannten Optimalitätsbedingungen, nämlich dass wir das einmal die Ableitung der Lagrange-Funktion zum Konsum für das Gut, für das importierte Gut, also für das Gut aus Land I, aus dem Rest der Welt. Dann, das ist die erste Zeile, die zweite Zeile, das ist die Ableitung der Lagrange-Funktion zum Konsum des selbstproduzierten Guts, also CJJ, und die Ableitung zur Budgetrestriktion. Im Haushaltsoptimum entspricht die Grenzrate der Substitution dem Preisverhältnis. Wir hatten das schon mehrfach gesehen. Das heißt, wir können einfach die beiden Ableitungen von der vorherigen Folie nach dem Konsum der beiden Güter ins Verhältnis setzen und können das dann auflösen nach CJJ und bekommen also dann eine Beschreibung des Konsums, des eigenen Gutes, des selbstproduzierten Gutes als Funktion der Parameter, der unterschiedlichen Löhne in den beiden Ländern sowie des Konsums des ausländischen Gutes. Das können wir dann einsetzen in die dritte Ableitung, die wir vorhin gemacht hatten, also in die Budgetbedingungen. Das setzen wir ein und das hilft bei der Vereinfachung des Ausgabenanteils. Wir nennen hier den Ausgabenanteil Lambda IJ, den Anteil, der aus Land J auf produzierte Güter aus Land I verwendet wird. Das heißt, es ist der Handel zwischen I und J geteilt durch die Gesamtausgaben in Land J. Und wenn man das einsetzt, bekommt man diesen einfachen Ausdruck, dass Lambda IJ ist eine Funktion von Alpha I, WI, also dem Lohn im Land I, und dem Preisindex aus Land Inland J. Äquivalent ist der Ausgabenanteil für Güter aus dem eigenen Land, aus Land J, dann Lambda JJ, der Handel mit sich selbst, geteilt durch die Gesamtausgaben in Land J. Und wenn man nun Wohlfahrt definiert als das Realeinkommen, also WJ, die Wohlfahrt, ist definiert als das Einkommen in Land J geteilt durch das Preisniveau in Land J oder den Preisindex in Land J und das einsetzt und rearrangiert, bekommt man die Wohlfahrt als Funktion dieses Ausgabenanteils an sich selbst, skaliert um die Preiselastizität, also 1 durch 1 minus Sigma, und multipliziert mit der Bevölkerungsgröße oder mit der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden LJ geteilt durch Alpha J. Wir definieren jetzt die Veränderung der Wohlfahrt als WJ Dach ist gleich WJ Strich, also als die neue Wohlfahrt, geteilt durch WJ, die alte Wohlfahrt. Und äquivalent die Ausgabenanteile an sich selbst als die neuen Ausgabenanteile geteilt durch die alten Ausgabenanteile. Also Lambda JJ Dach ist gleich Lambda JJ Strich geteilt durch Lambda JJ. Und wenn man hier jetzt einsetzt, was wir gerade für die Wohlfahrt errechnet hatten, dann bekommt man also raus, dass WJ Dach gleich Lambda JJ Dach hoch 1 durch 1 minus Sigma ist. Das heißt, die Veränderung der Wohlfahrt ist eine Funktion des Handels mit sich selbst skaliert oder um die Änderung des Handels mit sich selbst skaliert um dieses 1 durch 1 minus Sigma. Besonders interessant ist der Fall für die Veränderung der Wohlfahrt kommend aus der Autarkie, also in einer Welt, eine Situation ohne jeglichen Handel mit der Außenwelt. Und dann vereinfacht sich nämlich dieses WJ-Dach zu dem Handel mit sich selbst in der Situation mit Handel. Das heißt, WJ-Dach, Autarkie hier genannt, ist gleich Lambda JJ 1 durch 1 minus Sigma. Und das ist das Maß, was wir immer wieder auch jetzt benutzen werden im Rest dieser Vorlesung für die Handelsgewinne, für die Wohlfahrtsgewinne durch Handel. Wir erweitern das jetzt auf eine Situation mit vielen Ländern. Also wir gehen von zwei Ländern, ein Arming-Modell mit zwei Ländern, auf ein Arming-Modell mit vielen Ländern und haben die bekannte Notation mit Index I und J, wo I das Ursprungsland und J das Zielland ist. Die CES-Nutzenfunktion ändert sich dann entsprechend. Wir hatten die auch schon vorher mal gesehen, in diese Summe über alle Länder. Das heißt, der Nutzen generiert sich aus all dem Konsum der Produkte, die in unterschiedlichen Ländern produziert werden. Wir führen jetzt auch Eisberg-Transportkosten ein, von denen hatten wir gerade noch abstrahiert. Und auch hier gelten die gleichen Annahmen wie vor einigen Wochen. Es schmilzt ein Teil des Gutes, das ist die Annahme, schmilzt ein Teil des Gutes beim Transport. Das heißt, man muss das TIJ-fache des nachher konsumierten muss überhaupt verschifft werden. Und es besteht auch wieder diese Dreiecksannahme, dass es nicht günstiger sein darf, über ein Drittland die Transportkosten zu senken. Das heißt, in dem Fall ist dann der Preis beschrieben als PIJ, also der Preis von einem in Land I produzierten Gut in Land J ist der Preis der Produktion, WI, das ist der Lohn, wie gerade eben in Land I, im produzierenden Land, multipliziert mit den Transportkosten, um das dann produzierte Gut von Land I in Land J zu bekommen. Wir maximieren wieder den Nutzen, genauso wie gerade eben, nur jetzt eben mit der Nutzenfunktion über die gesamte Summe. Die Budgetrestriktion verändert sich äquivalent über die Summe der konsumierten Produkte aus allen Ländern. Und das führt zu der bekannten Lagrange-Funktion. Das führt dann zu den bekannten Bedingungen erster Ordnung, nämlich der Ableitung der Lagrange-Funktion nach CIJ sowie der Budgetrestriktion. Auch hier haben wir wieder, dass im Haushaltsoptimum die Grenzrate der Substitution dem Preisverhältnis entspricht. Das heißt, zwischen allen unterschiedlichen L bezeichnet hier ein drittes Land, besteht dieses Verhältnis, sodass man auch hier wieder dann es umformen kann zu CLJ als Funktion der unterschiedlichen Alpha, der unterschiedlichen Transportkosten sowie der unterschiedlichen Löhne in den anderen Ländern. Setzt man das also ein in die Budgetbedingungen, dann ergibt sich der optimale Ausgabenanteil für Gut I in Land J, genauso wie wir das eben schon gesehen haben, nur jetzt eben wieder mit mehreren Ländern, die Güter produzieren. Wie sieht jetzt in dieser Situation die Wohlfahrtsformel aus, beziehungsweise wie ändert sich diese aggregierte Wohlfahrt? Nehmen wir LJ als Numerär, das heißt, wir setzen den Lohn in Land J als gleich 1, das vereinfacht die weitere Rechnung jetzt, macht es aber nicht weniger allgemeingültig. Schauen wir uns also einmal die relative Änderung der Wohlfahrt an, also WJ Dach minus 1. Das kann man auch ausdrücken als die Veränderung von LN WJ. Und wenn man LJ als Numerär setzt, das heißt WJ gleich 1, dann bekommt man raus, dass das also minus D LN PJ ist. Also es geht nur noch um die Veränderung durch das Preisniveau dann. Das heißt, wir können das vereinfacht die weitere Berechnung enorm. Woher kommt das? Wir setzen WJ gleich 1, das heißt die Veränderung von WJ ist gleich 0 und das führt dazu, dass YJ, die gesamte Produktion bzw. das gesamte Einkommen, WJ, LJ ist dann nur noch die Veränderung von WJ und das ist ja, wie wir gerade gesehen haben, gleich 0. Schauen wir uns die Veränderung des Preisniveaus, des Preisindexes in J näher an. Dafür bilden wir das totale Differential. Und das sieht jetzt hier etwas komplexer aus, ist aber eigentlich relativ einfach. Es ist also das totale Differential von P. Das kann man dann umstellen. In der zweiten Zeile sieht man schon ein bisschen mehr die Struktur. Das kann man dann wiederum umstellen, leicht rauskürzen in der dritten Zeile. Und dann erkennt man also, dass die Veränderung des Preisindexes die gewichtete Summe über die Veränderung des Lohns in Land I und der Veränderung der bilateralen Handelskosten ist, gewichtet durch den Ausgabenanteil, also eine sehr intuitive Definition am Ende. Die Veränderung des Preisindizes ist die gewichtete Summe über diese Preisveränderung, die sich aus den unterschiedlichen Ländern I ergeben. Zur Vereinfachung schauen wir uns noch ein weiteres Verhältnis an, nämlich das Verhältnis des Ausgabenanteils aus Land I zum Ausgabenanteil an sich selbst, also Lambda IJ geteilt durch Lambda JJ und der Annahme, dass TJJ gleich 1 und WJ gleich 1, wie eben gesagt, gesetzt ist, kommt daraus, also dass dieses Verhältnis TIJ mal WI ist, also lediglich der Preis aus Land I in Land J. Und das können wir jetzt einsetzen. Das heißt, wir bekommen danach heraus durch leichtes Umformen und die Eigenschaft, dass die Summe über alle Anteile gleich 1 ist und die Summe über alle Veränderungen gleich 0, bekommen wir heraus, dass die Änderung der Wohlfahrt, also WJ Dach minus 1, wiederum auch einfach die Änderung des Handels mit sich selbst minus 1 ist. Genau das gleiche Ergebnis, was wir vorhin auch schon hatten. Also WJ Dach minus 1 ist gleich Lambda JJ Dach hoch 1 durch 1 minus Sigma minus 1. Um das einmal zusammenzufassen, die Gewinne aus internationalem Handel, die Wohlfahrtsgewinne aus internationalem Handel relativ zur Autarkie sind also WJ Dach, nennen wir es WJ Dach Autarkie, ist gleich Lambda JJ hoch 1 durch 1 minus Sigma. Wobei Lambda JJ der heimische Ausgabenanteil am Gesamteinkommen ist und 1 minus Sigma die Handelskostenelastizität ist. Jetzt gibt es eine ganze wissenschaftliche Literatur dazu, wie man überhaupt diese Handelskostenelastizität oder die Preiselastizität berechnet oder schätzen kann. Es gibt eine Meta-Analyse von Head und Mayer in diesem Handbook-Chapter, was ich schon mehrfach angesprochen hatte, was sich anschaut, wie unterschiedliche Studien, was unterschiedliche Studien da rausbekommen. Das variiert schon etwas, je nachdem, wie man es schätzt, aber man kann relativ vernünftig sagen, dass es wahrscheinlich so irgendwo zwischen minus 3 und minus 7 sich abspielt, vermutlich eher so zwischen 4 und 6. Im Folgenden werden wir die, die durchschnittliche Preiselastizität aus strukturellen Gravitationsgleichungsschätzungen nehmen, also hier die minus 5,13. Wie sehen dann die Handelsgewinne aus, die berechneten Handelsgewinne für ein paar Länder hier aufgeführt? Das kommt aus einer Studie von Eaton und Khartoum 2012. Das schwankt recht stark zwischen Ländern. Das ist ja eine Auflistung von industrialisierten Ländern. Schauen wir uns zuerst einmal Deutschland an, ungefähr 10,9% Handelsgewinne in 2006, beziehungsweise Wohlfahrtsgewinne durch Handel in 2006, während die USA beispielsweise ganz unten lediglich Wohlfahrtsgewinne von 5,3% verzeichnen. Gleichzeitig ist natürlich auch diese Zahl 5,3% oder auch 10% erscheint doch sehr, sehr gering, wenn man sich anschaut, was durch Handel vielleicht doch alles möglich ist. Und das ist auch eine Kritik an der doch sehr einfachen Formel, dass da viele Komponenten, die Handel mit sich bringt, viele Facetten, die Handel mit sich bringt, gar nicht richtig abgebildet werden. Das ist eine Sache, auf die wir noch gegen Ende der Vorlesung noch einmal zu sprechen kommen werden. Gleichzeitig, und das zeigt eine Studie von Arculakis, Costineau und Rodriguez Claire, dass eine sehr äquivalente, fast identische Wohlfahrtsformel für unterschiedliche Handelsmodelle gilt, darunter ricardianische Handelsmodelle, aber auch Handelsmodelle mit monopolistischem Wettbewerb, mit homogenen Firmen und sogar monopolistische Modelle mit monopolistischem Wettbewerb mit heterogenen Firmen, auf die wir in ein paar Wochen zu sprechen kommen werden. Fassen wir also noch einmal zusammen, was wir heute gemacht haben. Wir haben eine theoretisch fundierte Wohlfahrtsformel hergeleitet, die ist relativ einfach die Wohlfahrtsgewinne aus internationalem Handel quantifiziert. Diese Quantifizierung der Handelsgewinne basiert unmittelbar auf beobachteten bzw. zu schätzenden Messgrößen und Parametern. Und was interessant ist, ist, dass diese Wohlfahrtsformel sehr ähnlich oder nahezu identisch gilt für verschiedene Handelsmodelle mit struktureller Gravitationsgleichung.